In Nazca, einer Wüste in Peru, lassen sich riesige Scharbilder von Tieren wie Affen und Spinnen finden. Die sogenannten Nazca-Linien sind auch heute noch für Touristen eine besondere Attraktion. Erforscht wurden sie vor allem von Maria Reiche, die in den 30er Jahren nach Peru kam. Nicola Kleiber gestaltete ein Theaterprojekt über das Leben der Maria Reiche. Sie erzählt uns, was Maria Reiche bewegt hat, nach Peru zu gehen und was sie für eine Art von Frau war.
Ja, sie war einfach, glaube ich, eine sehr neugierige Frau. Sie war schon als Mädchen an allen möglichen Experimenten interessiert. Es hat sich an die Elbe gesetzt, sie kommt ja aus Dresden, und hat Wasserverdunstung getestet und hat schon in einem Schulaufsatz mit 16 geschrieben, ich werde mal eine Forscherin, oder die Assistentin eines Forschers hat sie damals noch geschrieben, was ja der Zeit entsprechend durchaus so war, dass die Frauen meistens nur die Arbeit gemacht haben, die Männer den Ruhm kassiert. Und dann hat sie eben studiert, also wissenschaftlich Mathematik, Geografie, Physik, und war dann fertig mit dem Studium und hat hier keine Anstellung gefunden, war aber auch so von dem beginnenden, aufkommenden Nationalsozialismus nicht sehr begeistert und wollte eben einfach weg. Wollte raus, wollte was erleben und hat es dann auch sehr genossen, diese 2 Jahre in Cusco, wo sie dort gearbeitet hat, einfach diese fremde Welt, die damals ja noch nicht so von Touristen überlaufen war. Das war ja schon noch eine andere Art zu reisen und auch sehr viel näher an den Leuten dort. Und sie hat auch Quechua gelernt und hat sich einfach auch da wirklich wohlgefühlt.
Wie ist sie darauf gekommen? Wie ist sie auf Peru und auch dann aufs Hochland?
Ja, das war dann eigentlich Zufall, dass eben diese Stelle ausgeschrieben war. Das hatte sie zufällig entdeckt, diese Annonce. In Deutschland wurde das beworben. Also der suchte ein deutscher Konsul, suchte einen Hauslehrer, Hauslehrerin für seine 2 Söhne oder 2 Kinder, eine Tochter und einen Sohn in Cusco. Und sie wurde dann unter 80 Bewerberinnen ausgewählt, weil sie eben so eine breite Bildung hatte. Das war sicher ein Grund. Sie hat dann dort wahrscheinlich eher mit seiner Frau auch Schwierigkeiten bekommen, weil sie dann mit den Kindern raus ins Freie gegangen ist, irgendwelche Experimente gemacht hat, mit denen viel Sport gemacht hat. Es war also nicht so bürgerlich, die Erziehung, die sie ihren Kindern hat angedeihen lassen. Also sie war schon immer eine eigene Person.
Und das war zwar dann bei einer deutschen Familie, aber der Kontakt zur quasi einheimischen Bevölkerung, den hat sie auch
gesucht.
Ja,
weil sie eben einfach ihre Freizeit dazu genutzt hat, auch mit den Kindern, aber auch in ihrer Freizeit eben dort zu reisen. Also sie hat Cusco erforscht und Machu Picchu besucht und ist dort mit den Verkehrsmitteln, die ja damals war das noch nicht der Touristenzug, sondern war das der einheimischen Zug und ein Bus und auf dem Maulesel und ist dann mit den Leuten in Kontakt gekommen und sie war auch sehr fasziniert von der Kultur und von diesen, also ist man auch, ich war selber dort, es ist einfach wirklich faszinierend.
Aber als Forscherin oder als quasi sich selber so als Forscherin sehend, dann Kindererziehung zu machen oder dieses so ein Haus?
Ja, das war, sie war ja dann eben, hatte einen Abschluss als Lehrerin und das war ja damals die übliche Möglichkeit. Und sie wäre vielleicht auch Lehrerin geblieben, wenn das sich so entwickelt hätte. Aber dann kam es eben dazu, dass sie entlassen wurde dort, eben aufgrund vermutlich dieser ungewöhnlichen Art zu erziehen. Und dann sollte sie zurück nach Deutschland. Das war dann eigentlich Bedingung, dass sie gesagt hat, sie muss zurück nach Deutschland. Dann hat sie auf dem Schiff von dem Hafen, der in der Nähe von Cusco liegt, nach Lima, eine peruanische Familie kennengelernt, die dann gesagt haben, ach komm, du kommst jetzt erstmal zu uns. Dann ist sie nach Lima gekommen und war dann über mehrere Jahre in Lima, ist dann zwar 1936 nochmal kurz zurück nach Deutschland, ist aber in Lima geblieben und hat dann einfach auch dort noch unterrichtet, hat Englisch unterrichtet, hat Sportunterricht für irgendwelche Damen gegeben, um sich eben den Lebensunterhalt zu verdienen, hat sich aber immer interessiert für die Kultur und war dann ganz begeistert, als der berühmte Archäologe, der dort das Archäologische Museum gegründet hat, Julio Tello, sie engagiert hat, um diese Mumien auszuwickeln und diese Stoffe dann zu restaurieren. Und da hat sie dann auch sehr viel nochmal über die Kultur gelernt und eben schon ihr Forscherdrang sich so gezeigt.
Aber das hatte noch nichts mit den Linien von Nazca zu tun.
Nein, das hatte da noch nichts mit zu tun, aber darüber hat sie eben Paul Kossok kennengelernt. Paul Kossok ist ein amerikanischer Professor und Komponist, der diese Linien entdeckt hat, oder nicht entdeckt, aber einer der ersten, der sie so bewusst auch beschrieben hat, dass die auf bestimmte Sonnenwendereignisse hindeuten könnten. Und dann hat er eben Maria Reiche beauftragt, 1941, hat ihr $15 geschickt und gesagt, geh mal in die Wüste zur Sommersondenwende, im Dezember ist das ja auf der Südhalbkugel, und schau mal, ob du weitere Linien findest, die auf den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang zulaufen, genau eben an diesem Datum. Und da hat sie diese Wüste entdeckt und war von Anfang an fasziniert von dieser Weite, dieser Leere und dieser Menge also wenn man das mal auf Luftbildern sieht, das ist ja wirklich unendlich viele Linien. Am Anfang haben die tatsächlich nur Linien gesehen, keine Figuren. Das hat sie ja dann praktisch erst im Laufe ihrer späteren Forschungstätigkeit auch fast zufällig entdeckt, weil man die ja eben nicht von unten als Figuren erkennt, sondern das sind fortlaufende Linien. Eine Figur besteht immer aus einer Linie. Und wenn man das vermisst und dann eben aufzeichnet, dann erst entdeckt man, dass das Figuren sind. Und später ist sie ja auch drüber geflogen, aber damals eben noch nicht.
Was hat sie da bei dem ersten Mal schon gesehen bei der Sonnenwende?
Also da hat sie eben einfach Linien vermessen, hat auch Linien gefunden, die auf Sonnenwende hindeuten, hat aber eben gesehen, dass da unendlich viele andere Linien sind und dass man da jetzt nicht einfach mit 2-3 Tagen mal gucken hinkommt und wollte dann gerne weiter forschen. Hatte aber, dann ist natürlich das Geld ausgegangen, mit $15 kommt man nicht so furchtbar weit, auch damals in Peru nicht. Und sie musste dann auch zurück nach Lima und wollte eigentlich Geld auftreiben, hat dann aber ist dann Peru ja irgendwann in den Krieg eingetreten, da durften Ausländer nicht mehr außerhalb Limas sich irgendwie aufhalten und bekamen da keine Genehmigungen mehr. So konnte sie erst 1946 tatsächlich mit der Forschung anfangen. Dann ist sie aber ganz dahin gegangen und hat praktisch über Monate und Jahre da geforscht.
Peru war auch im Zweiten Weltkrieg.
Wusste ich auch nicht, habe ich dann auch darüber gelernt, dass es eben auf Seiten der Amerikaner in den Krieg eingestiegen ist. Also.
Und dann war sowas?
War ein Deutscher eben, war der Feind, wie kam nicht in Internierungslager wie jetzt in den USA, aber sie wurden einfach beobachtet.
Und war dann auf Lima beschränkt. Wie hat sie es dann geschafft, ihre Forschung das Geld zusammenzukriegen?
Das war ein lebenslanges Thema. Also praktisch bis Ende der 60er Jahre hat sie immer wieder versucht, irgendwelche Stipendien, irgendwen zu überzeugen. Also amerikanische Gesellschaften gab es. Es gab deutsche Mittel, es gab peruanische Mittel. Aber sie musste immer wieder um jeden Pfennig kämpfen oder um jeden Sol da in Peru und hat auch dann immer nebenbei noch irgendwas anderes gemacht oder nochmal unterrichtet oder im Laden in der Teestube ihrer Freundin gearbeitet und solche Sachen. Also sie hat nicht durchgängig von der Forschung leben können. Erst dann praktisch in den 60ern.
Aber bei vielen anderen Sachen, so wo die Weltbedeutung dann haben, da ist ja dann auch nationales Interesse dahinter. War das da am Anfang
ja,
noch nicht
so? Am Anfang war es nicht so. Es gab sogar eine Zeit, wo man eigentlich das alles, die Pampa bewässern wollte und dort Baumwollplantagen und Ähnliches anlegen, was es in anderen Stellen heute auch gibt. Also viele Teile der Wüste sind bewässert, da wächst heute alles Mögliche. Spargel aus Peru zum Beispiel. Da hat sie dann ganz stark dafür gekämpft und hat dann auch tatsächlich durch ihre ja schon existierenden Luftbilder und Forschungen die Behörden überzeugen können. Aber das war ein Prozess. Also sie musste die wirklich überzeugen. Das war so in den 50er Jahren, da eben nicht das zu zerstören, dieses Kulturerbe. Und dann war das schon so, dass das der peruanische Staat begonnen hat. Aber sie musste praktisch da auch um jeden Schutz kämpfen. Also da konnte dann jeder hin auf die Linien und hat auch viel noch zerstört durch die sogenannten Forscher oder Interessierten und solche Sachen.
Und Landwirtschaft und Bewässerung hat natürlich auch unwiederbringlich zerstört.
Wäre unwiederbringlich zerstört gewesen, ja. Weil das wäre ja dann umgepflügt worden.
Und so hat sie immer weiter, immer mehr auch rausgeführt. Das ist ja,
sie
auch
hat dann einfach immer mehr Zeichen und Figuren auch entdeckt. Also die erste Figur, die sie entdeckt hat, war die Spinne. Paul Kossok hatte schon so eine Art Vogel gesehen, aber nicht vermessen. Und dann hat sie immer mehr Figuren entdeckt, also praktisch bis in die 60er hinein. Bis heute werden da schon noch neue Sachen vermessen, aber so die große ist ja eine riesige Fläche von vielleicht 500 Quadratkilometern. Das sozusagen zu Fuß zu vermessen, das dauert einfach. Und da hat sie sich wirklich, es gibt auch Fotos von ihr, wie sie da in der Wüste auf der Leiter steht, von oben irgendwie guckt und wie sie am Boden sitzt und Winkel ausmisst und solche Sachen. Es hat sie aber fasziniert und sie hat auch gesagt, es ist einfach mein Leben. Ich fühle mich da wohl, wenn ich da einsam und alleine draußen bin. Ich brauche sonst nichts.
Und damals gab es noch kein GPS und die klimatischen Bedingungen sind ja schon extrem, wie man weiß, aus einer Wüste.
Also da hat sie auch dann im zunehmenden Alter, sie war ja, als sie angefangen hat, dann 1946, war sie selber schon 43 Jahre alt und hat dann bis sie knapp 80 war, da immer noch in der Wüste rumgeturnt. Sie hat dann schon mit zunehmendem Alter drunter gelitten, unter der Hitze, und sagt, also sie ist dann am liebsten immer ganz früh morgens rausgegangen. Da ist es noch nicht ganz so heiß und ist auch vom Licht das Beste, ja, weil es dann eben so flach steht, die Sonne. Später wird es dunstig.